Ich grüße Sie, ich grüße euch sehr herzlich. Ich freue mich nun schon das dritte Mal hier in Villingen zu sein. Mein Name ist Frank Klaus. Geboren und aufgewachsen bin ich hier in Sulz am Neckar, nicht so weit weg von hier. Und seit 3,5 Jahren sind meine Frau und ich mit unseren 4 Kindern in Ihringen. Durch eine leichte Erkältung habe ich eine tiefe Bassstimme. Ich habe nicht zu lange gefeiert gestern Abend, aber... Ja. Bevor ich zur Predigt komme, würde ich gerne noch Grüße überbringen, und zwar ganz heiße Grüße im wahrsten Sinn des Wortes, und zwar Grüße von Walter und Christel Gschwandner aus Kenia. Ich denke, manchen von Ihnen wird dieses Ehepaar ein Begriff sein. Michael und ich, wir haben uns zufällig getroffen am 3. Oktober 2016. Seine Mutter hat bei uns Geburtstag gefeiert und er hat mich freundlicherweise auf eine Tasse Kaffee eingeladen. Und als Schwabe lasse ich mir sowas natürlich nicht zweimal sagen. Wir kamen ins Plaudern, wie läuft es in der Gemeinde in Villingen, wie läuft es in der Gemeinde in Ihringen. Und irgendwann, es kann gar nicht anders sein, sage ich, du Michael, da gibt es eine Sache, die treibt mich unglaublich um. Mit einem befreundeten Ehepaar waren wir im August bei Ehepaar Gschwandner und haben sie besucht. Was, sagt er? Gschwandners? Ja, das sind Missionare, die auch wir unterstützen. Also wir waren dort 2 Wochen und wir waren so angetan von dieser Arbeit, zum einen von der Arche-Schule. Ich habe schon viele Bilder von der Arche-Schule gesehen, aber ich sage euch etwas. Die Bilder hier zu sehen und dann aber dort zu sein, in diesem muslimisch geprägten Slum, den Stacheldraht um die Schule herum, und die vielen muslimischen Kinder in dieser christlichen Schule, die Jesus bekennende Lieder singen, das ist nochmal was ganz anderes. Und dann aber, was mein Herz noch tiefer erreicht hat als diese schon wertvolle Arbeit, ist ihre Schulungs- und Literaturarbeit. Wie sie in Gemeinden unterwegs sind, Schulungen anbieten, wie man mit Muslimen reden kann, wie man auf sie zugehen kann. Und nicht nur ihre Klarheit, sondern auch ihre Liebe zu den Muslimen. Und ihre 30-jährige Erfahrung, das fand ich überwältigend. Und so hat uns Gott das Herz geöffnet zu sagen, wir möchten gern diese Arbeit weiter unterstützen. Und wir haben seither einen Verein gegründet. Wir werden im Februar einen Arbeitseinsatz durchführen, mit 18 Leuten nochmal nach Kenia gehen. Und ich kann nur sagen, Gott hat in dieser kurzen Zeit so viele Türen geöffnet. Ich habe Gottes Wirken persönlich in meinem Leben noch nie so stark erlebt wie in dieser Sache, in dieser Zeit, und von daher sind wir gespannt, wie das weitergehen wird. Und von daher würde ich Ihnen, euch das kurz mitteilen, weil ihr Gschwandners kennt, und freue mich, wenn ihr für sie auch mitbetet und dass Gott uns auch bei diesem Arbeitseinsatz bewahrt. Ich habe draußen ein Roll-up aufgestellt, da könnt ihr sie nochmal sehen, habe auch ein paar Flyer mitgebracht. Wer da Interesse hat, darf da gerne einen mitnehmen. Soweit, Grüße aus Kenia. Ich habe gehört, dass ihr als Gemeinde bei der Allianz Gebetswoche mitgemacht habt. Wir haben sowas vor Ort leider nicht. Dafür hatten wir eine 24/7 Gebetswoche, also 7 Tage, 24 Stunden rund um die Uhr haben wir in unseren Gemeinderäumen gebetet. Das haben wir schon zum 2. Mal gemacht. Und für alle, die daran teilgenommen haben, war das eine sehr tiefgehende Erfahrung. Eine Stunde oder auch mehr, nachts oder tagsüber, dort in diesem speziell vorbereiteten Raum Gott zu begegnen. Ich weiß noch aus meiner früheren Gemeinde, da waren wir auch sehr aktiv in der Allianz Gebetswoche, und es war schön, gemeinsam aus den verschiedenen Gemeinden vor Gott zu kommen, füreinander einzustehen, unsere Anliegen vor Gott zu bringen. Und aufgrund dessen wollte ich heute auch etwas zum Thema Gebet weitergeben. Es stehen ja gewaltige Dinge vor uns. Am 20. Januar diese Woche ist es nun soweit. President-elect Donald Trump wird vereidigt als neuer amerikanischer Präsident. Jetzt kann man zu dieser Sache stehen, wie man mag. Was uns allerdings umtreiben sollte als Christen, ist, dass wir für ihn und für diese Nation beten. Wir sind immer leichter dabei zu schimpfen, zu nörgeln, aber unsere Christenpflicht, wenn ich das mal so sagen darf, ist auf jeden Fall, es mit dem Gebet zu begleiten, dass Gott auch diesen Präsidenten, diese Regierung, dieses Land gebraucht für seine Ziele. Wir haben das ja dieses Jahr auch noch. In Deutschland gibt es Wahlen, wird eine neue Regierung gewählt. Das Wahlrecht ist eine große Errungenschaft, aber dass wir über diesem bürgerlichen Wahlrecht nicht unseren Gebetsauftrag als Christen vergessen. Nicht nur für unsere kleine Welt zu beten, die uns sicherlich sehr nahe am Herzen liegt, sondern darüber hinaus. Sogar für Regierungen, für ganze Länder zu beten. Ich muss ehrlich sagen, selbst wenn ich das so ausspreche, kommt mir das fast etwas zu groß gedacht, zu groß gesagt vor. Wenn nicht Paulus, der Apostel Paulus, uns genau auf diesen Punkt hinweisen würde. Ich möchte uns gerne einen Predigtext lesen aus 1. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Ich lese aus der Neues Leben Übersetzung. 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, 1 bis 7. Vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Das ist gut und macht Gott, unserem Erlöser, Freude. Er möchte, dass alle gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Er gab sein Leben, um alle Menschen freizukaufen. Das ist die Botschaft, die Gott der Welt gab, als die Zeit dafür gekommen war. Und ich lüge nicht, sondern sage die Wahrheit. Ich wurde als Prediger und Apostel erwählt, um die Völker im Glauben und in der Wahrheit zu unterrichten. Ich möchte kurz zwei Dinge zum Textverständnis sagen. Es fällt hier auf, wenn man diesen Text liest, dieses Wort alle. Dreimal spricht hier Paulus von allen. Alle Menschen, wir sollen für alle Menschen beten, alle Menschen sollen gerettet werden und Jesus hat sein Leben gegeben, um alle Menschen freizukaufen. Gestern Abend hatten wir in der Gemeinde einen Dankeabend und dieser Dankeabend war konzipiert als Kinoabend. Der Film, den wir angeschaut haben, war 69 Tage Hoffnung. Dieses Grubenunglück aus 2010 in Chile, wo ein Bergwerk eingestürzt ist, eines der größten Rettungsaktionen überhaupt in der Menschheit. Ein sehr ergreifender Film. Hier lesen wir von der Rettungsaktion Gottes. Und hier wird die Grundlage gelegt für die Errettung von uns Menschen. Es ist der Wille Gottes, dass Menschen die Wahrheit erkennen, ihn erkennen. Und deshalb will er, dass wir für alle Menschen beten. Und deshalb hat Jesus für alle Menschen sein Leben gelassen. Die Grundlage unserer Errettung. Daneben finden wir eine Klammer. Und diese Klammer, Vers 1 zu Vers 7, sagt aus, wie diese Errettungsaktion vollzogen wird. Zum einen Vers 1, und darauf möchte ich dann später nochmal gesondert eingehen, wir sollen beten für alle Menschen. Mit Gebet fängt alles an. Aber wie kommt ein Mensch zum Glauben? Wir sind ja hier in der Gnadenkirche. Der Glaube an Gott, wie er uns auch immer erreicht, ob wir in einer christlichen Familie aufgewachsen sind. Ich kenne eine Frau, die hat auf dem Trottwar in Stuttgart ein Traktat gefunden und hat darüber ihr Leben Jesus anvertraut. Wie das auch immer bei uns geschehen ist oder heute geschieht oder morgen geschehen wird. Es ist ein Geschenk, eine Gnade Gottes. Und dass wir diese Gnade erreichen, geschieht durch das Gebet und in Vers 7 durch die Verkündigung des Evangeliums. Und darin sieht Paulus sein Lebenswerk. Dazu ist er von Jesus Christus berufen. Das Gebet ist sowas, sage ich mal, wie die Vorbereitung, dass Menschen das Evangelium verstehen, hören und für sich annehmen können. Aber das neue Leben geschieht, dass Menschen den Heiligen Geist empfangen, mit Gott verbunden werden. Das geschieht über das Hören des Wortes Gottes, durch die Verkündigung des Evangeliums. Deswegen beten wir für einen Gottesdienst. Dass nicht hier irgendwelche Leute eine Show abziehen, sondern dass das, was gesagt wird, dass das von Gott kommt. Und dass Gott es gebraucht, um unser Herz, unseren Verstand, unser ganzes Sein zu erreichen. Und deswegen alles, was wir auch als Gemeinde tun, das nach außen gerichtet ist, um Menschen anzusprechen, einzuladen, das soll begleitet sein vom Gebet, damit sie Gott erkennen können. Soweit als Vorbemerkung für diesen Text, Vers 1 bis 7. Diesen ersten Vers nun, den möchte ich gerne etwas näher betrachten. In der Lutherbibel, Entschuldigung, lautet der Vers so: So ermahne ich nun, man könnte auch übersetzen, so ermutige ich, das war meine erste Predigt hier, fällt mir gerade ein, über Barnabas, den Ermutiger, naja, schon 2 Jahre her, aber so ermutige ich euch nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Vor allen Dingen. Bei uns im Leben, privat, wie auch in der Gemeinde, gibt es immer viel zu tun. Und Paulus schreibt es hier dem Timotheus und den Gemeinden damals, wie auch uns heute in Stammbuch. Bei all dem, was ihr zu tun habt, betet. Vergesst das Gebet nicht. Vor allen Dingen betet. Kommt zu Gott mit euren Anliegen. Wenn du morgen früh am Arbeitsplatz erscheinst und es gibt ein Problem, und um dieses Problem zu lösen, hast du die Möglichkeit, frei zu entscheiden, zu wem du gehst. Zu deinem Arbeitskollegen, zum Abteilungsleiter oder zum Chef. Wohin gehst du? Es ist vielleicht einfacher, zum Arbeitskollegen zu gehen. Aber wenn wir wirklich Veränderung wollen und Zugang haben, dann gehen wir zum Chef. Weil dort werden die strategischen Entscheidungen gefällt. Und ich glaube auch wir als Christen, wenn ich das so, jedes Bild hinkt ja, aber wenn ich das so klein wenig vergleichen darf, wir behandeln oft das operative Geschäft. Ja. Wir tun und machen und wuseln und ziehen die Armkrempel hoch, vergessen darüber aber, dass alles letztlich an Gott hängt. Dass wir von ihm her denken, planen, arbeiten müssen. In der Apostelgeschichte 6 wird uns ein Problem berichtet. Die Apostel waren eingeteilt für die Essensversorgung der Witwen. Und es kam, wie es nicht anders kommen konnte, ein Teil der Witwen wurde übersehen und dann gab es ein Gemurmel und Kritik wurde laut und darüber hat man sich beraten. Und die weise Entscheidung, das weise Ergebnis war, wir müssen Helfer einsetzen, Diakone, die diese Arbeit, diese wichtige Arbeit übernehmen, dass es in der Gemeinde Gottes gerecht und fürsorglich zugeht. Wir aber als Apostel, wir haben den Auftrag zu beten und das Wort Gottes zu verkündigen. Und was mich schon immer, seit ich diese Stelle kenne, angesprochen hat, dass Petrus hier an dieser Stelle das Gebet an erster Stelle nennt. Wir sollen Zeit haben für das Gebet und für den Dienst am Wort. Ich bin überzeugt, dass die Gemeinden in Ehringen und auch in Villingen, den Michael und auch mich und auch, wie war dein Name? Philipp, bezahlen für die Verkündigung. und Organisation und Planung und Durchführung von ganz vielen Dingen, aber sicherlich nicht fürs Gebet. Hier ist auch bestimmt nicht das persönliche Gebetsleben von Petrus gemeint, sondern das Gebet der Leitung für die Gemeinde und den Einfluss der Gemeinde in Jerusalem und der Welt. Das hat für Petrus und an unserer Stelle auch für Paulus einen so gewichtigen Stellenwert. Dass Leitung von Gott eingesetzt betet vor Gott. Sicherlich alle Christen, aber hier nochmal in hervorgehobener Weise. Deswegen gibt es ja auch das Gebet der Ältesten in Jakobus 5. Wenn jemand unter uns krank wird, natürlich beten wir als Gemeinde für den Kranken. Aber Gott legt ja nochmal einen Segen drauf oder ein Gewicht drauf, dass die Leitung, die es in der Gemeinde gibt, für den Kranken beten soll. Vor allen Dingen betet. Warum? Jesus sagt in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und gerade hier im Gebet kommt es zum Ausdruck. Ein Bekenntnis, wenn wir beten, bekennen wir, Herr, wir sind auf dich angewiesen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wir sind geschaffene Geschöpfe. Wir sind begrenzt, limitiert. Gott hat alles gegeben. Er erhält alles. Ich kann keinen Gedanken denken, keinen Atemzug tun ohne ihn. Not lehrt beten. Leider ist es oft so, dass erst wenn wir richtig in Not geraten, wir das nochmal neu erkennen, wie abhängig wir von Gott sind. Aber das gilt natürlich generell. Ohne ihn können wir nichts tun. Martin Luther hat gesagt, ich habe heute viel zu tun, darum muss ich heute viel beten. Dass das, was wir tun und arbeiten, umgeben ist von Gott. Dass er uns die Kraft, die Weisheit dazu gibt. Dass wir durch das Gebet die Beziehung zu ihm aufrechthalten. Und ein vertiefender Gedanke ist mir vorher im Lobpreis gekommen. Es geht ja hier in diesem Text eher so um das ganz große Bild. Für alle Menschen zu beten und für Regierungen. Aber warum das Gebet auch an erster Stelle steht, weil es der angemessene Ausdruck ist, mit unserem Gott und Schöpfer zu kommunizieren. Was ist das höchste und größte Gebot? Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all unserer Kraft, mit all unserem Denken. Warum? Weil er uns zuerst liebt. Gott ist da und er ist Liebe und so begegnet er uns. Von daher die angemessenste Antwort von uns Menschen ist, Gott anzurufen, ihn zu loben, zu preisen, ihn zurückzuleben und darüber unser Leben, unsere Identität zu finden. In der Anrufung, im Lobpreis, im Gebet zu Gott. Hier erkenne ich, wer ich bin. Geschaffener, von Gott geliebter, vor allen Dingen betet. Ganz ehrlich, ich habe jetzt auch zwei erwachsene Kinder und Führerschein, Schnee. Unweigerlich sind das solche Situationen, wo man wieder ganz neu betet. Ja. Aus allem, was uns bewegt, was uns Sorgen macht, an Gebet zu sprechen. Vor allen Dingen betet. Ein zweiter Gedanke, betet. Luther schreibt hier nochmal ausführlicher, greift es ausführlicher auf, diese verschiedenen Gebetsformen. Und letztlich geht es darum, gemeinsam und auch als Einzelne vor unserem Gott zu kommen. Luther sagt, das Reden, das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott. Aber zu welchem Gott? Gestern bei diesem Dankeabend, den wir hatten, hatten sämtliche unserer Missionare, die wir weltweit unterstützen, uns einen kurzen Gruß per Videobotschaft übermittelt. Und Samuel und Johanna, die sind in Bangladesch und die haben erzählt, in Dhaka gibt es gerade das zweitgrößte muslimische Treffen weltweit, Gebetstreffen. Hat ein paar Fragen gestellt, was macht das Gebet aus? Der Ort, die Masse. Aus christlicher Sicht würde ich sagen, ganz zentral und essentiell für das Gebet ist der Adressat. Wen rufe ich an? Und das Gebet ist bei ganz vielen immer wieder ein stiefmütterlich behandeltes Thema, weil wir Gott nicht als sichtbaren Gegenüber haben. Wir spüren nicht den direkten Einfluss unseres Gebetes. Und das macht es manchmal schwierig. Das geht mir genauso. Wenn wir wissen würden, wie schwer unser Gebet vor Gott liegt, wir wären ganz andere Beter. Wenn wir Gott sehen könnten, wem wir begegnen. Ein guter Freund von uns, der hatte so die Angewohnheit, vor dem Mittag, also nicht die Angewohnheit, vor dem Mittagessen zu beten, sondern vorm Gebet eine Pause zu machen. Ich saß da manchmal schon am Tisch mit einem Riesenhunger und er hat zuerst mal zu sich gefunden. Und bevor er gebetet hat, hat er sich bewusst gemacht, mit wem er jetzt redet. Und ich glaube, das ist die allergrößte Motivationsquelle für das Gebet. Noch viel größer und stärker als unsere Sorge und Nöte, die uns ins Gebet treiben. Zu erfahren, einen kleinen, klitzekleinen Eindruck zu bekommen, mit wem wir es zu tun haben. Mit unserem Gott. Und zwar in diesem, Entschuldigung, in dieser Spannbreite von Gott ist unser Vater und Gott ist unser König. So beschreibt es Paulus auch im Timotheusbrief. Gott wird angesprochen als Vater in Kapitel 1, Vers 2. Und am Ende sagt er, welcher uns zeigen wird zu seiner Zeit, der selige und allein gewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Auf der einen Seite kommen wir zu unserem Vater, der uns liebt, der uns versteht, dem unser Herz offen daliegt. Und wir haben das ja vorher auch in dieser Gebetsgemeinschaft hier gehört, wo wir ganz vertraut mit Gott reden können, diesem gewaltigen, großen, allmächtigen Gott. So würde ich mir Vater sagen, mein Vater. Das eindrücklichste Bild, wie Gott als Vater beschrieben wird, das steht für mich ganz am Ende der Bibel. Und zwar, als es in Offenbarung 21 heißt, am Ende der Zeit wird Gott abwischen alle Tränen von ihren Augen. Es wird kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Tod mit mir sein. Gott wird abwischen alle ihre Tränen von ihren Augen. Ich weiß nicht, Michael, wer dir die Tränen trocknet. Ich denke, da fallen dir nicht viele Leute ein. Bei mir ist allerhöchstens meine Frau und meine Mutter. Sonst lasse ich da niemand dran. Weißt du, das ist was ganz Persönliches, Intimes. Und dieses Bild wird von Gott gebraucht. Er wird abwischen alle unsere Tränen. Gott, der Vater, zu dem Paulus sagt, Abba, Jesus auch, diese liebevolle Anrede, wir würden heute Papa sagen. So eng, vertraut und herzlich ist unser Verhältnis zu Gott. Und gleichzeitig ist er allmächtig, heilig, König und Herr über alles und alle. Er kennt nicht nur unsere persönlichen Nöte, sondern er hat die Welt in seiner Hand. Und er regiert. Und er führt alles zu seinem Ziel. Zu diesem Gott kommen wir. Am eindrücklichsten, finde ich, kommen diese zwei Linien zusammen in dem Gebet Jesu im Garten Gethsemane. Ich hatte eine Zeit, da wurde ich innerhalb von ein paar Monaten zu mehreren Menschen gerufen, die sterbenskrank waren und die noch sehr jung waren. Und es war mir eine große Last und ich habe mit Gott gerungen, gefragt, wie soll ich beten? Die Ärzte haben diese Menschen schon aufgegeben Und wie komme ich jetzt daher? Und da hat mir Gott eine Bibelstelle gezeigt, die seit daher wegweisend für mich war. Die geht gar nicht zuerst um das Thema Gebet, aber darin habe ich meine Antwort gefunden. Und zwar heißt es, als Jesus betet, in seiner größten Not, im Garten Gethsemane, spricht er: Abba, mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Auf der einen Seite, Abba, mein Vater, dieses persönliche, vertraute Verhältnis. Aber diesem Vater ist alles möglich, alle Dinge. Bei Gott gibt es keine Begrenzung, kein Limit. Und dann, und das hat mich geschockt, wie Jesus betet: Nimm diesen Kelch von mir, diesen Kelch des Leidens. Und er ist allein deswegen vom Vater in diese Welt gesandt worden, um diesen Kelch schließlich zu trinken, sprich für uns ans Kreuz zu gehen. Aber hier ist Jesus auch ganz Mensch. Und als Menschen sind wir zum Leben geschaffen. Und ganz ehrlich, mit anderen Worten, Vater im Himmel, wenn es einen Plan B gibt, dann hätte ich den gerne. Ich würde gerne leben. Nimm diesen Kelch von mir. Ja. Und es war für mich so ein Aha-Erlebnis. Ich darf um Heilung beten. Ich darf meine Anliegen, was mich zutiefst berührt, vor Gott ausbreiten, der mich kennt und sieht und um meine Gefühle und alles weiß. Und dann endet aber dieses Gebet: Doch nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Ich gebe mich vertrauensvoll in deine Hände, Vater, denn du hast den Überblick. Du wirst auch mein Leben führen. Ich will deinen Weg gehen. Und so denke ich, so können wir beten. Hier steckt für mich eine ganz große Theologie des Gebetes drin. Ganz ehrlich zu sein vor Gott, ganz konkret zu beten, aber eingefasst vom Reich und vom Wirken und vom Willen Gottes. Wenn wir beten, dann kommen wir zu Gott und zum Vater und zum König aller Könige, zum Herrn aller Herren. Und das ist so ein großes Vorrecht. Das sehen wir bei Präsident Obama und das sehen wir bei Präsident Trump. Die Kinder, die haben immer Zugang, dürfen sogar mitreden. Als Kinder haben wir Zugang, Audienz bei Gott. Ein letztes, er sagt hier: Vor allen Dingen betet für alle Menschen. Das übersteigt natürlich unser Vermögen, unsere Kapazität. Wir sind oftmals konzentriert auf uns und auf die Menschen um uns herum, die wir lieben. Was heißt es, für alle Menschen zu beten? Ich möchte es mal so übersetzen: wir sollen Platz nehmen am Regierungstisch Gottes. Mit ihm zu denken, mit ihm Entscheidungen zu treffen, ich sage das mal ganz menschlich, durch die Ansprache zu ihm, im Austausch mit ihm einzugreifen, nicht nur auf unser Leben, sondern auf die ganze Welt. Paulus sagt, betet für alle Menschen, und dann bringt er ein Beispiel, was es heißt, für alle Menschen zu beten. Betet für die Regierungen. Damals war es die lokale jüdische Regierung, aber die war natürlich untertan der römischen Weltherrschaft. Betet für die römischen Zäsaren, die oft so gottlos waren, Christen verfolgt haben. Betet für sie. Dass Gott sie gebraucht, dass Gott ihnen Einhalt gebietet, dass wir als Gemeinde in Frieden leben können. Ich möchte 3, 4 kurze Implikationen weitergeben, was das für mich bedeutet. Betet für alle Menschen. Das erste habe ich schon angedeutet: Wir dürfen teilhaben an Gottes Regierungshandeln. So, um es versuchen bildlich zu machen, mit ihm am Tisch zu sitzen und zu überlegen, wie sollen wir beten? Und es ist ja gar nicht einfach. Wie sollen wir beten für Syrien? Wie sollen wir beten für die verfolgte Kirche? wir hatten Kontakt mit einem Paar aus Südkorea, die arbeiten hier als Missionare in Deutschland. Und vorher schon wusste ich, dass es in Südkorea eine ganz große Gebetsbewegung gibt. Und im Gespräch mit diesem Ehepaar wurde mir dann auch klar, warum zum Teil zumindest diese Gebetsbewegung so stark ist in Südkorea. Weil als Nordkorea und Südkorea geteilt wurden in den 50er Jahren, sind ganz viele aus dem Norden in den Süden geflüchtet. Und die haben ihre Angehörigen, Familien, Gemeinden, ehemalige Gemeinden in Nordkorea. Und deswegen treffen sie sich morgens um 4, um 5, um 6 um Seoul herum, um zu beten. Und dabei denken sie ganz oft an Deutschland. Weil aus ihrer Sicht, vielleicht haben wir diese Sicht gar nicht so sehr, aber aus ihrer Sicht, was 1989 in Deutschland stattfand, dass die Mauer fiel, führen sie zum Wesentlichen auf das Gebet von Christen zurück. Und sie haben noch eine viel größere Mauer, eine viel stärkere Grenze. Sie beten, dass Gott diese Grenze wegnimmt, dass Gott Frieden schafft, dass die Armut aufhört und dass sie zusammenkommen als Familien und Gemeinden. Und das, denke ich, ermutigt uns, für die Einsetzung von Donald Trump zu beten, für unsere Regierung, die wir dieses Jahr wählen, für die Politiker zu beten. Für alle Menschen zu beten, das heißt für mich, in diesen Möglichkeitsbereich Gottes einzutreten und genau zu spüren, meine Möglichkeiten sind begrenzt. Wer bin ich, dass ich für die Welt bete, für Menschen bete, für Regierungen, für Länder bete? Ich kann da nichts ausrichten. Auch im Gebet fühle ich mich oft ohnmächtig. Aber ich sitze am Tisch mit Gott, der die ganze Welt in seinen Händen hält, der die Herzen der Menschen lenkt wie Wasserbäche, der Regierungen einsetzt und ablöst. Mit ihm sitze ich am Tisch. Und deshalb lohnt es sich zu beten. Wenn wir mit Gott beten, dann ist es immer realistisch, an das Unmögliche zu glauben. Weil er kann. Wenn wir beten, treten wir in den Möglichkeitsbereich Gottes. Wenn wir beten, dann beten wir im Namen Jesu, dass sein Wille geschehe. Ich war bei einer, oder wir hatten in der alten Gemeinde eine sterbenskranke Frau. Noch keine 50 Jahre, zwei kleine Kinder. Und dann eine befreundete Christin hat gefragt, ob sie auch für sie beten dürfe. Und ich habe zugestimmt. Und dann sind wir zusammen hingegangen und sie hat gebetet. Und ich habe gedacht, das habe ich sonst nie gedacht, ich hätte es nicht machen sollen. So wie diese Frau, mit der ich mich sonst gut verstehe, gebetet hat. Das hat mich traurig gemacht. Ich habe gedacht, sie lädt dieser kranken Person noch viel mehr Lasten auf. Und wie sie mit Gott redet, das mag ich nicht. Muss ich Gott vom Guten überzeugen? Muss ich Gott auf meine Seite ziehen? Muss ich so laut und energisch reden, bis ich einen gewissen Level erreicht habe, damit Gott handelt? Wer ist denn Gott? Wenn doch einer gute Gedanken über meinem Leben hat, dann er. Niemand hat sich mehr in mein Leben investiert als Gott, der seinen Sohn für mich gegeben hat. Wer hätte größeres Interesse an mir als Gott? Nicht ich muss versuchen, ihn auf meine Seite zu ziehen, sondern ich muss gucken, dass ich im Gebet auf seine Seite komme und die Menschen mit seinen Augen sehe. Für alle Menschen zu beten heißt, im Willen Gottes zu beten. Und es befreit mich auch aus meiner Ich-Behaftung. Natürlich bringe ich meine Sorgen vor Gott, hoffe, dass meine Tochter gut heimkommt und so weiter. Klar, ja, das finden wir schon im Vater Unser, dass da auch unsere Welt, unsere Sorgen mit vorkommen. Aber es geht um das Größere, um das Reich Gottes. Und dazu gehört auch mein Leben. Und dass auch meine Verluste und meine Niederlagen und alles, was mir passiert, das Gute wie das andere, eingefügt wird in Gottes Plan, in seinen Willen, in sein Reich. Nicht Gott auf meine Seite ziehen, sondern ich komme auf Gottes Seite. Betet für alle Menschen. Ich möchte mir selber Mut machen mit dieser Predigt zum Beten. Weil ich kann nicht in meinem Bürozimmer sitzen und beten. Natürlich kann ich das, aber ich bin ein viel besserer Beter, wenn ich das sagen darf, wenn ich draußen bin in der Natur. Und so hat jeder sicherlich so seinen Weg, gerade was die persönliche Zwiesprache mit Gott betrifft. Aber ich möchte mich und ich möchte euch ermutigen, unseren Vater und König der Welt zu ehren. Auf du und du zu sein und über die ganz große Weltpolitik zu reden. Abschließen möchte ich mit einer persönlichen Geschichte. In meinem Elternhaus habe ich nichts erfahren über Gott. Es gab keine Bibellese, kein Gebet. Mein Vater ging alle paar Wochen in die Kirche und anschließend in Frühschoppen. Also so bin ich aufgewachsen. So ganz entfernt gab es sicherlich einen Gottesglaube, aber über den wurde nie geredet. Mit 14, 15 kam ich dann in den Jugendkreis, habe Jesus Christus kennengelernt. Und so fing meine persönliche Reise mit Jesus an. Als ich dann 18 Jahre alt war, habe ich meine Patentante besucht. Und da sitzen wir unter dem großen Nussbaum. Und es war das erste Mal, wo wir zu zweit waren und so ein intensives Gespräch hatten. Und dann berichte ich ihr, weil ich wusste, sie war so die Einzige aus unserer Verwandtschaft, die so eine persönliche Beziehung zu Jesus hat, berichte ich ihr von meinem Leben, wie ich Jesus gefunden habe. Und wisst ihr, was sie dann zu mir sagt? Frank, seit dem Tag deiner Geburt bete ich jeden Tag für dich. Ja. Sie hat gebetet und das Evangelium, wie ich es dann später gehört habe, hat mein Herz erreicht. Und ich glaube, alle, die wir da sitzen, es gibt irgendjemanden, der für uns gebetet hat. Sei es die Oma, die Patentante, die Eltern, die Nachbarn. Lasst uns beten. Amen, ich bete mit uns. Vater im Himmel, wir preisen deine Güte, deine Barmherzigkeit. Denn ohne die gäbe es uns nicht. Wir wären nicht geschaffen und wir wären nicht deine Kinder. Wir ehren dich und wir loben und preisen deinen mächtigen Namen. Du bist nicht nur Gott, du bist nicht nur Herrscher und Herr über alles, sondern du bist Liebe, du bist uns zugewandt. Und davon leben wir und dafür danken wir dir. Herr, und so danken wir dir, dass wir unsere innerste, persönlichste Not, unser innerstes Anliegen vor dir ausbreiten dürfen. Und dass du gleichzeitig hörst, wenn wir gemeinsam als Gemeinde dich anrufen, für unsere Kranken, für Menschen, die arbeitslos sind, die auf der Suche nach Sinn, nach neuem Leben sind. Herr, darum bitten wir dich. Hilf du, offenbare du dich. Ich habe vorher von Erweckungsgebet gelesen. Ich bitte dich, dass du auch hier eine Erweckung gibst, dass Menschen aus der Gemeinde, im Umkreis aus der Gemeinde, aus Villingen zum Glauben an dich kommen und dass dieses Gläubigwerden Kreise zieht. Herr, wir bitten dich besonders es auch für diese Brennpunkte in dieser Welt. Herr, wenn wir Syrien hören, dann sehen wir diese verstörenden Bilder im Fernsehen und können uns gar nicht vorstellen, wie viel Not dort herrscht. Und wir sind ohnmächtig. Herr, ich weiß nicht, was ich beten soll. Ich bitte dich aber, beende du diesen Krieg. Stell du Waffenruhe her, dass Menschen zur Ruhe kommen, dass die Häuser wieder aufgebaut werden können und dass Heilung geschieht. Und gebrauche auch die Christen dazu, zur Verständigung, dass Menschen wieder zusammenkommen. Und stärke du auch dort die kleine christliche Gemeinde. Herr, wir beten für die Menschen, die verfolgt sind in Nordkorea, in anderen Ländern dieser Welt. Herr, erhalte sie bei dir, dass sie treu mit dir unterwegs sein dürfen, wo sie auch immer sind. Herr, und am Anfang haben wir von Gschwandners gehört. Ich möchte dir danken für die Arche-Schule, dass dort so viele Kinder sind, Herr, die dort das Evangelium hören, in diesem Elendslamm. Darüber gebührt die Ehre. Und so bitten wir dich, dass du wirkst, Herr, an den Orten, die wir kennen. Und ja, insgesamt möchten wir dir unser Land anbefehlen, dass du auch die Regierung, die dieses Jahr gewählt wird, dass du sie führst und leitest, Herr. Dass die Männer und Frauen gewählt werden, die du gerne hast. Die Gutes für unser Land, für Europa, für die Welt im Sinn haben. Herr, wir kommen mit unseren Anliegen vor dich und bitten dich, führe und leite du uns. Amen. Wir singen unser Abschlusslied und eigentlich fällt mir ein, hätte ich sagen sollen, wir stehen zum Gebet auf, aber ich lade euch ein, jetzt aufzustehen und dann stehen zu bleiben, um auf Gottes Segen zu hören.